Ich habe im Podcast mit Nina Pütz gesprochen. Nina ist die CEO von Niche Beauty und von Parfum Dreams, beides Unternehmen innerhalb der Douglas-Gruppe. Und obwohl sie sich die gleiche Kategorie Beauty teilen, muss man sagen, sind die beiden Unternehmen unglaublich unterschiedlich. Niche Beauty beschäftigt sich mit absoluten Beauty-Trends und ist der Marktplatz eigentlich dafür. Also alles, was ich auf Instagram und TikTok sehe als High-Class-Beauty-Trends, ist auf jeden Fall auf Niche Beauty schon erhältlich. Und Parfum Dreams, wie der Name sagt, umfasst eigentlich die komplette Parfum-Welt und vor allem alle Klassiker auch. Und daher kommt Parfum Dreams sehr stark über den Preis und eigentlich auch kaum was anderes. Und das sind natürlich zwei unglaublich unterschiedliche Welten. Und wie man da den Spagat findet, das hat Nina uns einmal erklärt. Und vor allem hat sie uns mitgenommen in ihre ersten 100 Tage. Sie ist nämlich erst seit einem Jahr CEO der beiden Marken. Und ja, hat uns mitgenommen, welche Fehler sie vielleicht auch wieder gemacht hat, obwohl sie sich selbst versprochen hat, dass sie die nicht nochmal macht oder dass sie die schneller umsetzt. Sagen wir mal so. Und ich fand es ein sehr, sehr ehrliches und transparentes Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich wünsche euch jetzt auch ganz viel Spaß mit der Folge. Liebe Nina, ich freue mich riesig, dass du heute im Podcast bist. Ich verfolge dich schon ganz lange auf LinkedIn und du warst davor Director bei eBay, du warst Geschäftsführerin bei RatePay und bist es jetzt bei Niche Beauty und Parfum Dreams. Und ich habe viele Podcasts von dir gehört und ich fand es sehr spannend, weil ich das noch nie jemanden so sagen habe hören, aber ich würde dem zu 100% zustimmen, dass es sehr unterschiedliche CEOs gibt mit ganz unterschiedlichen Qualitäten und es gibt nicht so diesen einen, der für irgendwie alles passen muss, sondern für so eine gewisse Phase ist man die richtige Person. Und du hast auch ganz klar gesagt, bei RatePay warst du es nicht mehr. Das fand ich auch sehr spannend. Da hast du gesagt, da hat es jetzt jemanden gebraucht, der auch jetzt mal sparen muss, der jeden Stein umdreht. Und was hat es bei Niche Beauty und Parfum Dreams gebraucht, dass du da vor einem Jahr eingestiegen bist?
Ach, das ist eine total gute Frage, weil ich war ja nach RatePay in so einer Umbruchphase. Dazu muss man sagen, es war ja eigentlich die einzige Zeit, dass ich eine Abstinenz vom E-Commerce direkt hatte. Allerdings habe ich natürlich mit ganz vielen E-Commerce-Händlern gearbeitet, weil wir ja Zahlungsdienstleister von denen waren. Also ich war nie ganz weg. Und dann hatte ich halt überlegt, was mache ich jetzt danach? Bleibe ich jetzt in dem Fintech und im Banking, wo ich ja echt fast 5 Jahre war und ziemlich viel Fuß gefasst hatte und auch mir mühsam so einen Namen dann aufgebaut hatte? Und dann kam tatsächlich über einen Headhunter eine Alternative, die ich überhaupt nicht ernsthaft verfolgt habe am Anfang, sondern nur so, naja, das höre ich mir jetzt nochmal an. Und dann war ich irgendwie plötzlich mittendrin im Prozess und habe gesagt, boah, ich finde das total spannend, die beiden Firmen, weil die auch so unterschiedlich sind. Und ich kann da einen richtigen Impact generieren und kann was bewegen und einen positiven Mark irgendwie hinterlassen. Und dann hat es geklappt und dann habe ich die anderen Sachen abgesagt und bin tatsächlich dahin gegangen, obwohl es im Übrigen auch wieder finanziell jetzt nicht das beste Angebot war.
Auch spannend. Was würdest du sagen, in welcher Position oder wie hast du so Parfum Dreams und Niche Beauty vorgefunden? Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, das reizt dich jetzt total da anzufangen? Weil gerade wenn du sagst, du sprichst mit einem Headhunter, dann hast du bestimmt super schnell Ideen gehabt, was du mitbringen kannst, was du umsetzen kannst. Was waren so die großen Themen?
Ja, ich habe mit dem Headhunter und mit dem Vorstand gesprochen, aber ich habe niemanden von den Firmen vorher getroffen. Es war tatsächlich auch ein First. Also ich habe unterschrieben, ohne mit einer einzigen Person aus beiden Unternehmen vorher zu sprechen. Aber ich fand die Herausforderungen und die Themen und das Umfeld einfach unglaublich spannend. Also bei Parfum Dreams auf der einen Seite eine Transformationsaufgabe, auch sehr stark prozessorientiert, professionalisieren, skalieren, sicherlich auch so ein paar Kulturthemen, die mich irgendwie gereizt haben. Dann die Marke an sich, also Premium Beauty, aber Everyday Low Prices, mit dem klaren Verständnis, Beauty accessible zu machen, was ich echt spannend fand. Und dann aber auf der anderen Seite totalen Luxus-Player mit Niche Beauty, ein Markenmacher, ganz klarer Fokus auf so ein speziell kuratiertes Sortiment, strictly Luxury. Und da habe ich gesagt, boah, das ist ja total verschieden, finde ich aber spannend. Beide irgendwie stark international, also Parfum Dreams europäisch, Niche global. Das hat mich irgendwie total angezogen. Ich habe gedacht, cool, da kann ich irgendwie das ganze Spektrum abdecken. Dieses Premium-Luxus, was ich irgendwie total gern mag, aber auch dieses Thema, ja, wie kannst du jetzt diese hochwertigen Beauty-Produkte einfach im breiteren Umfeld auch anbieten und jedem zugänglich machen. Das fand ich spannend.
Mhm. Ja, super spannend. Und du hast gerade gesagt, du hast niemanden vorher kennengelernt von quasi Parfum Dreams und Niche Beauty.
Von den beiden Unternehmen? Nee, habe ich nicht.
Habe ich auch noch nie so gehört.
Gibt natürlich Gründe dann dafür, wenn man dann so sieht, habe ich jetzt schon häufiger gehört, ist mir nie passiert, weil ich vorher immer in so Suchen war, die dann transparent waren, wo das alte Management-Team gesagt hat, wir wollen den oder die Neue dann halt treffen. Und es war in dem Fall nicht so. Es war dann natürlich umso überraschender. Also ich bin selten so schnell gelandet. Ich kann mich noch dran erinnern. Also ich habe angefangen an meinem ersten Tag und mein Vorgänger, der Steven Mattwig, der hat sich tatsächlich eine ganze Woche Zeit genommen, um mir alles zu zeigen. Wir waren ein paar Tage in Fedelbach damals noch, waren in Hamburg und ich habe wirklich unglaublich viel Zeit mit allen verbracht. Aber ich kam an in Fedelbach und wir hatten ein großes Townhall, da habe ich mich vorgestellt und irgendwie war das so eine sofortige Connection mit allen, dass ich mich sofort wohlgefühlt habe. Und ich habe ja jetzt ein paar neue Rollen schon irgendwie in den letzten 10 Jahren gehabt und es war tatsächlich der einfachste Start von allen. Also wo ich sofort mit offenen Armen empfangen wurde. Und bei Niche war das ähnlich. Wir sind dann am Ende der Woche, waren wir noch ein paar Tage in Hamburg, da war das genauso. Und irgendwie kam ich nach der ersten Woche Freitagabend natürlich irgendwie platt von den ganzen vielen neuen Eindrücken, kam ich nach Hause und habe gesagt, boah, Gott sei Dank habe ich mich dafür entschieden und es wird eine total tolle Reise und ich habe da riesig große Lust drauf.
Wie schön. Ihr seid Teil von Douglas und dadurch auch natürlich börsennotiert, deswegen kannst du natürlich zu Umsatzzahlen auch nicht so viel sagen, aber kannst du eine ungefähre Größenordnung geben, wie auch Niche Beauty zu Parfum Dream steht? Sind die ungefähr gleich groß oder ist es eigentlich durch diesen Nischenansatz, ne? Und High Luxury auf Niche Beauty Seite ist es deutlich kleiner als Parfum Dreams?
Ja, letztere. Also Niche Beauty ist deutlich kleiner als Parfum Dreams. Niche Beauty bietet ja, sagt die Marke schon, inhärent überhaupt keine Massenmarken an, sondern wir sind Markenmacher. Also wir haben halt Charlotte Tilbury als erstes, bevor es bei allen anderen ist. Und in der Regel wachsen die Marken mit uns, werden dann größer und dann gehen sie irgendwann zu Douglas und werden größer und so ist das, also wie ich sage immer schön, wir entdecken die Charlotte Tilburys irgendwie dieser Welt. Und daher sind wir inhärent schon ein bisschen kleiner. Wir wachsen natürlich stark, wir sind aber global präsent, also wir versenden in 100 Länder und das ist natürlich dann klein und fein. Und Parfum Dreams ist auf Europa bezogen deutlich größer, gibt es natürlich auch schon einige Jahre länger als jetzt Niche Beauty und ist natürlich eher ein breiteres Massenphänomen, ja. Also wir bieten ja eine ganz breite Palette an hochwertigen Beauty-Marken an. Da hast du natürlich eine ganz andere Reichweite.
Kann ich es mir dann so vorstellen, dass die Bestseller auf den jeweiligen Plattformen sich auf Parfum Dreams wahrscheinlich kaum ändern, mit irgendwie wahrscheinlich irgendwas Richtung Boss Bottled etc. und Niche Beauty eigentlich da viel mehr Rotation ist, wenn ja auch eure Vision ist und euer Kern, dass ihr die neuen Marken entdeckt, die ja irgendwann nicht mehr neu sind.
Also interessant ist, wir haben letztes Jahr bei Niche Beauty 80 neue Marken gelauncht. Das ist richtig viel. Die Marken bleiben dann für eine Weile in diesem, wo wir machen die ja groß, wir müssen die ja vermarkten, ja, wir müssen sie ja, die sind ja nicht bekannt, die Marken so. Also wir erzählen dann Geschichten drumherum. Damit wachsen dann die Marken und irgendwann kommen, müssen dann auch wieder neue kommen. Und dann ist es meistens so, dass du in manchen Fällen positive Überraschungen erlebst, dass wir halt eine Marke entdecken und wir denken, ja, das könnte was werden und dann geht die plötzlich irgendwie total durch die Decke. Und manchmal ist es dann so, dass sie in Deutschland vielleicht gar nicht so abheben, aber dafür dann in UK irgendwie deutlich größer werden. Aber meistens hast du so die Top 15, die bleiben natürlich jetzt auch für ein Jahr, bis dann irgendwann mal wieder ein Wechsel kommt. Und bei Parfum Dreams hast du natürlich die großen Standards, die groß sind. Aber auch da, muss ich sagen, haben wir im letzten Jahr, hat sich das Kaufverhalten so ein bisschen verändert. Also du siehst es halt auch bei uns, dass das Konsumverhalten so ein bisschen vorsichtiger ist. Die Leute merken, dass sie ein bisschen weniger in der Tasche haben oder vorsichtiger ausgeben und dann es auch eher, so, also in manchen Bereichen so ein bisschen niedrigpreisiger wird. Ja? Dass die Marken so ein bisschen umgestellt wird.
Also auch wirklich nicht, dass die Frequenz nachlässt, sondern dass man einen Switch in den Produkten sieht, dass es eher ein bisschen nach unten geht.
Ja, also die Frequenz, die hat sich sogar erhöht bei uns. Die Average Items im Basket haben sich erhöht, aber es ist eben, geht ein bisschen runter.
Würdest du also sagen, dass der Einzelkauf günstiger quasi für die Person ist, sie am Ende vom Jahr aber wahrscheinlich, ohne dass sie es jetzt merkt, das seht nur ihr, gar nicht so viel gespart hat, weil sie mehr gekauft hat?
Ja, nicht unbedingt. Das musst du wieder von Kundengruppe und Cluster, das gibt es natürlich unterschiedlich, aber das ist so ein bisschen so eine Grundtendenz. Die Leute achten halt mehr, sie kaufen vorsichtiger, du überlegst ein bisschen mehr, du vergleichst natürlich viel mehr die Preise als vorher. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir ist, wie viel du guckst, aber im Prinzip ist ja der Beauty-Markt, wir bieten ja vergleichbare Produkte an. Außer bei Niche, da sind wir die Einzigen, die die haben. Aber bei Parfum Dreams, die Sachen, die gibt es halt auch anderswo. Und dann vergleichen die Kunden halt ein bisschen mehr und kaufen dann, wenn sie wirklich darauf achten müssen, auch dort, wo es am günstigsten ist.
Okay, spannend. Seid ihr wirklich die Einzigen bei Niche Beauty, die dann die Marke haben? Ist das auch der Anspruch, dass ihr sagt, oder ist das ein großes Kriterium? Diese Marke darf nirgendwo anders gerade auf einem Beauty-Marktplatz verfügbar sein?
Wir haben nicht nur Exklusivverträge, wir haben oft exklusive Verträge für einen gewissen Zeitraum, 6 Monate oder ein Jahr, aber nicht zu 100%, aber sehr, sehr oft.
Du hast gerade Charlotte Tilbury schon genannt. Hast du noch andere Erfolgscases direkt im Kopf, wo du sagst, damals kamen die zu Niche und jetzt sind die eigentlich überall?
Also Fleur ist so ein Case, der total erfolgreich ist. Die waren noch nicht so groß und die gehen ja total durch Decke, sind international auch überall. Also in Neuseeland sind die auch ein Bestseller. Da war ich gerade über Weihnachten und habe mich total gefreut, die da zu sehen, sind auch ein Bestseller da.
Und was ist es im Moment?
Bei uns? Ja. Die großen, wir haben schon, Charlotte Tilbury ist immer groß, Fleur ist groß, haben wir noch so ein paar andere. Das sind so die, die bei uns stark nachgefragt werden.
Ich muss sagen, ich habe direkt drauf geguckt. Wir waren vorhin nochmal auf der Webseite und habe ich gesagt, die ich jetzt so, aber erst im letzten Vierteljahr viel sehe, aber auch nur wirklich so ganz picky bei bestimmten Influencern, ist Lisa Eldridge. Habe ich vorher nie irgendwo gesehen und war dann direkt bei euch auch oben drauf.
Ist bei uns auch top. Ist klar. Lisa Eldridge ist mega, ist auch richtig gut.
Wie findet ihr diese Marken? Das frage ich mich gerade. Man ist ja dann schnell auf irgendwie vielen Plattformen und ihr wollt ja aber eigentlich am besten schon mal noch ein paar Monate vorher dort sein.
Ja, wir haben tatsächlich richtig, richtig gute Einkäufer, ein tolles Team und die sind wie so Trüffelschweine. Die müssen natürlich ein Gefühl dafür haben, was kann kommen. Die gucken sich den Markt international an, die reisen und kommen dann zurück von ihren Trips mit einer langen Latte von Marken und dann werden die eben nach und nach bei uns live geschaltet. Und dann gibt es natürlich welche, um die sich auch einige reißen. Also wir kriegen auch nicht alle, die wir wollen.
Ja.
Manche gehen dann eben auch zum Wettbewerb, aber meistens sind wir da tatsächlich führend. Du musst natürlich immer gucken, es hilft uns natürlich nicht, hunderte von Kleinstmarken anzuborden, mit denen wir keinen Umsatz machen, weil das bindet Lagerkapazität. Also wir müssen auch schon natürlich so schlau das machen, dass wir auf die richtigen Pferde setzen und die Nachfrage gut einschätzen. Und das gelingt uns eigentlich gut. Also wir wachsen deutlich, deutlich über dem E-Commerce und können uns da eigentlich überhaupt nicht beschweren. Und wir sind auch noch lange nicht am Ende, weil wir auch international noch so viel Potenzial haben. Und wir haben ja kein einziges Ladengeschäft. Wir haben eine Kooperation zwar in Hamburg, aber wir sind ja eigentlich ein Online-Pure-Player.
Wenn du dich auf eine Herausforderung pro Marke gerade beschränken müsstest, was wären die beiden? Ich schätze mal, dass sie unterschiedlich sind, oder?
Ja. Also bei Niche waren wir ja gerade eben. Bei Niche Beauty ist es auch eine Optimierung der bestehenden Prozesse, weil wir auch bei Niche, wir sind unglaublich lean aufgestellt. Ja? Wir sind knapp 40 Leute. Das ist echt ein kleines Team für die Umsätze. Das ist wirklich schmal. Und wir müssen natürlich immer mehr mit weniger machen. Wir müssen automatisieren, wir müssen KI richtig nutzen, wir müssen unsere Prozesse schlank halten. Und das ist für uns ein echt großer Wachstumshebel. Und bei Parfum Dreams sind wir in einem Transformationsprozess. Und auch da ist mein Anspruch, weil bei Parfum Dreams sind wir vergleichbarer mit dem Wettbewerb. Ich möchte gerne der Player in der Branche sein, der das beste Tech-Stack hat und über State-of-the-Art-Tech skaliert. Und da müssen wir natürlich auch dran arbeiten. Und das ist viel professionalisieren, erwachsen werden. Also ich stelle mir immer, Parfum Dreams ist wie so ein Teenager, der jetzt auf dem Sprung zum Erwachsenwerden steht. Und da haben wir in vielen Ecken Sachen, die wir noch automatisieren, verschlanken, schneller machen, leaner machen müssen.
Wie viele Leute seid ihr bei Preferred Dreams?
Richtig kleines Team. Wir sind ein paar über 100.
Okay. Würdest du sagen, Preferred Dreams ist schon immer über den Preis gekommen? Oder ist das was, was sich nochmal geändert und verschärft hat?
Nee, historisch ist es natürlich viel über Preis gewesen. Und es ist auch die Positionierung ganz klar. Everyday low prices und Schönheit erreichbar machen für Leute. Und das schaffst du dann über Preis. Du könntest es jetzt, wenn du es negativ richtig black and white formulierst, kannst du sagen, Parfum Dreams historisch war eine Performance-Marketing-Firma, die dann, seit sie zur Douglas-Gruppe gehört, da so ein bisschen rauswächst. Aber das war die Historie über viele, viele Jahre.
Ist es so schwer, wie ich es mir vorstelle? Weil ihr kommt stark über den Preis und sagt auch, da seid ihr in einem sehr kompetitiven Markt unterwegs. Eure Slogans gehen auch in die Richtung zum besten Preis. Ihr geht sehr stark in den Preiskampf rein, was eigentlich natürlich irgendwie nicht für ein Luxusgut spricht. Und Beauty per se und die Produkte, die ihr dort anbietet, ist ja trotzdem, auch wenn die Tendenz dazu geht, dass ich vielleicht ein bisschen weniger dafür ausgebe, aber es ist trotzdem irgendwo ein Luxusgut. Und das ist irgendwas, was ich ja für mich auch noch toll anfühlen muss. Also wenn ich mir jetzt irgendwie ein neues Parfum gönne, auch wenn es nicht das 250-Euro Parfum ist, aber vielleicht das 60, 70-Euro Parfum, dann soll es für mich ja trotzdem noch eine tolle Experience sein. Und gleichzeitig ist aber so dieser Discount-Gedanke, steht euch das manchmal im Weg oder kreuzt sich das nicht?
Ja, also auch da, wir sind überhaupt kein Discounter, sondern wir sind ja auch kein Graumarkthändler, sondern bei uns ist es tatsächlich Premium Beauty. Wir haben ein ganz starkes und hochwertiges Sortiment und wir versuchen, attraktive Preise anzubieten, aber wir sind eigentlich nie der günstigste. Also wir haben diverse, wenn du die Preise vergleichst, wir haben diverse Wettbewerber, die nicht überall, aber bei bestimmten Artikeln deutlich günstiger sind als wir. Und in meiner Pricing-Strategie ist es auch so, dass ich keinen Verlust mache. Ich muss ja Geld verdienen auch. Ich kann mir das auch gar nicht leisten, da jetzt irgendwas zu günstig anzubieten. Insofern ist das ganz fein austariert. Aber wir bewegen uns natürlich wie im Technikbereich, wie wenn du in iPhones verkaufst. Die Lancôme-Wimperntusche, die ist halt vergleichbar. Und du musst bei deinen schnell drehenden Artikeln irgendwo in einer bestimmten Preisrange attraktiv sein und mitspielen. Und darüber wird dieses Spiel halt austariert. Und da gehen wir sagen natürlich bei uns, die Kunden kommen, weil es jeden Tag günstige Preise gibt, aber wir bieten auch so ein No-Frills-Einkaufserlebnis. Du kommst halt hin, du weißt oftmals, was du brauchst und dann kannst du eben mit zwei Klicks bestellst du, wird schnell geliefert, ja, du hast irgendwie, kannst leicht retournieren und du weißt, dass du das zum attraktiven Preis gekauft hast. Wenn du jetzt natürlich ganz detailliert suchst, findest du es immer irgendwo billiger als bei uns.
Heißt es, ihr verkauft kein Produkt unprofitabel? Also
nein, kein einziges. Kein einziges.
Aber es gibt trotzdem Unterschiede in den Margen, die ihr habt zum Schluss. Und ihr habt Produkte, die ihr ganz klar ein bisschen niedriger von der Marge habt, aber dafür kommen, wisst ihr, da kommen sehr viele deswegen.
Genau. Du hast ja, also wenn du dir dein gesamtes Sortiment anguckst, hast du Schnelldreher und dann geht es halt runter und irgendwann hast du Langsamdreher. Und irgendwo musst du ja im Handel dein Geld verdienen. Irgendwo musst du die Marge machen. Und natürlich ist es so, dass die Schnelldreher die vergleichbarsten Produkte sind. Da musst du eben gucken, dass du die richtigen identifizierst, die du halt zum wettbewerbsfähigen Preis anbietest. Und dann machst du deine Marge mit dem Longtail. Da verdienst du in der Regel dein Geld dran. Und dann ist es ja auch nicht so, dass alle Anbieter am Markt 100% das gleiche Sortiment haben, sondern es gibt viele, die haben keine Autorisierung für bestimmte Marken oder so und darüber differenzierst du dich dann und dann hast du es über einen gemischten Warenkorb.
Wenn du die Hauptkanäle mal vergleichen würdest, worüber kommen eure Kunden bei Parfum Dreams und bei Niche Beauty? Gibt es da auch Unterschiede?
Naja, bei Parfum Dreams kommen viele tatsächlich, also Neukunden halt über klassisches Performance-Marketing und dann haben wir unser Loyalty-Programm, also wir haben das Premium-Programm, mit dem machen wir schon einen signifikanten Anteil von unserem Umsatz.
Wie sieht das Programm aus?
Du zahlst 10 Euro im Jahr und dafür kriegst du dauerhaft immer 10% Zusatzrabatt. Das ist tatsächlich sehr attraktiv und dann gibt es zusätzliche Goodies, die du dann halt bekommst. Aber du kannst keine Punkte oder sowas sammeln. Mhm. Ist jetzt nicht wie bei Douglas im Loyalty-Programm. Du musst natürlich gucken, die Kosten werden teurer. Du musst halt sehen, geht bei jedem E-Commerce-Händler, wie kannst du die Marketingkosten möglichst niedrig halten. Wir wissen alle, Neukunden zu akquirieren wird irgendwie immer teurer. Das heißt, du musst halt gucken, also wo kriegt man sie effizient und günstig her? Wie hältst du sie möglichst lange? Wie maximierst du deine Replenishment-Käufe und so weiter? Und da gehen wir halt in alle Richtungen und spielen den kompletten Blumenstrauß, ja, über Hyperpersonalisierung, wo wir alles hinwollen. Also da gibt es total viel. Und Niche, weil du zu Niche gefragt hattest, kommt natürlich viel mehr über die Marke. Also wenn du dir, guck dir die Webseiten an, ja. Also du siehst, es sind halt unterschiedliche Kundengruppen.
Ja.
Und Niche ist halt Luxus und Premium. Und da möchte ich hin, wenn ich das exklusiv haben möchte. Und da gucke ich nicht so genau auf den Preis. Und dann hast du natürlich viele Leute, die einfach immer kommen und checken. Ja, die sind halt da.
Ja.
Kommen direkt auf die Seite.
Dieser Premium-Club, der interessiert mich, du merkst es. Du hast gesagt, 10 Euro kostet der im Jahr.
Ja.
Heißt, es lohnt sich eigentlich für mich ja schon, wenn ich über 100 Euro im Jahr ausgegeben habe.
Lohnt sich mega. Es lohnt sich, wenn du ein teures Parfum kaufst, lohnt sich das, ja.
Bei wie viel Prozent würdest du sagen, lohnt sich das? Gibt es da auch so einen kleinen, ich nenne ihn mal Fitnessstudio-Effekt, dass man den Vertrag eingeht und dann nutzt man es doch nicht so, wie man dachte? Oder sagst du, naja, preislich beim Kunden lohnt sich es eigentlich bei 95%.
Das lohnt sich tatsächlich bei uns, bei denen, die da drin sind. Die wissen ganz genau, warum sie da drin sind und es lohnt sich total. Also es lohnt sich sogar so, dass ich natürlich gerne das auch teurer machen möchte, weil sich das bombastisch lohnt für die Kunden.
Das würdest du sagen, wie viel Prozent von euren Käufen läuft auf Kunden, die in dem Club drin sind?
Das, über genaue Zahlen können wir nicht sprechen, aber das ist tatsächlich ein signifikant, also es ist ein wirklich großer Anteil, den ich natürlich möglichst schnell auch noch weiter ausbauen möchte, weil ich spare natürlich Marketingkosten, die ich dann anderweitig wieder ausgeben kann. Aber das ist genau dieses Thema, ne? Du hast halt diese Mischung aus historisch, vor 10 Jahren haben wir 100% unseres Marketingbudgets für Performance-Marketing ausgegeben. So, jetzt musst du davon runterkommen und musst halt den richtigen Mix zwischen effiziente Neukundenakquise über Google und Co.
Ja.
Dann aber auch deine Brand und auch da unsere Brand Awareness bei Parfum Dreams ist nicht herausragend, weil wir ja auch nie über Jahre investiert haben da rein. Also wir haben nicht Media for Equity Deals gemacht und sowas. Das gab es halt nicht. Und bei uns wird es halt jetzt langsam und stetig, müssen wir halt die Marke weiter aufbauen und den Kreis an loyalen Kunden erhöhen, dass es so signifikant ist, dass wir halt viel mehr noch über CRM und Loyalty machen können.
Gibt es eine Entscheidung, wenn du länger da gewesen wärst, so eine große Entscheidung, wo du denkst, oh Mann, hätten wir das mal früher gemacht, da wird uns so viel leichter von der Hand jetzt gehen.
Also ich habe wieder eine Sache nicht ganz so perfekt gemacht und bestimmte Personalentscheidungen, mit denen habe ich eine Weile zu lange gewartet. Weil ich angefangen habe und immer gesagt habe, ich beobachte jetzt ein bisschen und ich habe jetzt ein ganz tolles Management-Team, aber ich habe mit bestimmten Bereichen, so darunter habe ich noch ein bisschen gewartet und das hätte ich auch schon in den ersten 100 Tagen tatsächlich fertig, raus, bestimmte Leute einfach sofort austauschen. Die habe ich dann halt in den Monaten da drauf ausgetauscht. So, das würde ich tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal neu starten würde, würde ich einfach sagen, so cut, sofort, zack. Dann hast du die richtigen Leute an der richtigen Stelle im Bus und dann können die auch richtig loslegen. So, das ist eine Sache. Und dann, also wenn ich jetzt bei Parfum Dreams bleibe, habe ich am Anfang auch die ersten Monate mich mit Strategie beschäftigt, weil das auch nicht so trivial war. Und ich habe wirklich Zeit investiert, die Hypothesen, die strategischen, die ich hatte, zu verifizieren und jetzt und loszulegen. Und damit fühle ich mich total wohl. Also ich habe einen strategischen Plan, der ist jetzt auch ein paar Jahre gültig und der wird jetzt abgearbeitet. Aber es gab eine Sache, die hätte ich anders gemacht. Also das hat sich so ein bisschen mit meinem Start überlappt. Aber ich hätte noch das vielleicht auch total aggressiv stoppen können. Aber wir haben zwischendrin ein Loyalty-Programm nochmal gelauncht, sodass wir ein paar Monate zwei hatten. Wir hatten ein Punkteprogramm.
Bei Parfum Dreams.
Bei Parfum Dreams. Und wir haben unser Premium-Programm. Und auf dem Papier gab es da ein paar Annahmen, die Sinn ergeben haben. Aber wenn du sowieso schon jeden Tag Everyday Low Prices hast und dann bietest du nochmal zwei Kundenprogramme an, wo die einen echt 10% kriegen. Ich meine, was das für Margeneffekt ist. Ja. Ja? Und dann sammelst du nochmal Punkte. Und die musst du zurückstellen und so weiter. Das war nicht sinnführend. Und das haben wir dann auch schnell im Sommer gestoppt. Mhm. Aber ich hätte es gar nicht erst launchen dürfen. Ich hätte vorher schon, ich meine, ich habe im März angefangen, ich hätte da schon im Mai einfach sagen sollen, stopp, wir machen das jetzt gar nicht mehr. Und dann war es halt kurz live und dann habe ich es dann gestoppt.
Kommt da eine Welle an Kunden, die sich dann beschweren oder war das so ein kurzer Zeitraum, dass...
Nee, die beschweren sich nicht, weil die Leute haben alle ihre Punkte bekommen. Also wenn du alles, das war richtig gut, da hat sich überhaupt niemand beschwert. Es war echt toll für unsere Kunden, weil sie sogar noch mehr Geld für ihre Punkte bekommen haben. Also aus Kundensicht war das super, aber aus Bottomline-Sicht für mich hat es halt ein bisschen wehgetan.
Du hast gerade gesagt, die richtigen Leute im Bus haben, fand ich sehr spannend, würdest du sagen, wenn du jetzt nochmal eine neue Station eingehen würdest, dann würdest du das schneller machen? Oder man denkt ja immer danach, man ist dann schlauer? Oder denkst du, du wirst dich wieder in der Situation finden, weil es natürlich auch um Schicksale und Menschen geht?
Ja.
Wie viel Meinung traut man sich selbst zu?
Ja, ich habe gelernt aus den letzten Stationen. Bei RatePay habe ich bestimmte Entscheidungen erst nach einem Jahr getroffen. Bewusst, weil es auch andere Dynamiken gab. Und da habe ich mir gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich warte kein Jahr. Da gab es Gründe für und dann kam ich zu Parfum Dreams und Niche Beauty und habe gesagt, gut, ich mache das jetzt deutlich schneller. Und dann geht's aber manchmal auch nicht, weil du hast noch keinen Ersatz. Dann denkst du, okay, wenn du jetzt diese Person austauschst, du bist noch nicht so schnell im Recruiting, dann bricht dir alles zusammen, dann fängst du gerade neu an. Und deswegen habe ich so ein bisschen gewartet, aber ich war schon deutlich schneller. Aber beim nächsten Mal, ich würde das tatsächlich in den ersten 100 Tagen machen und dann einmal loslegen, volle Kraft voraus und dann hast du die richtigen Leute schon ein bisschen früher. Du bist einfach schneller. Du sparst so viel Zeit. Aber manchmal muss man halt auch beobachten. Ja. Also jetzt ist es so, ich bin eng dran. Jetzt habe ich zwei Scale-Ups. Ich bin ja jetzt auch nicht im Großkonzern und habe hier irgendwie 20.000 Mitarbeitende, sondern das ist ja halbwegs überschaubar bei mir. Und da bekommt man schon relativ schnell einen ganz guten Blick, wenn man sich die Sache mal im Detail ein bisschen anschaut. Aber manchmal ist man dann auch nicht so ganz sicher, weil ich muss ja auch vertrauen, was die Leader mir sagen.
Ja.
Ich bin ja jetzt nicht so tief so drin. Und manchmal, wenn du aber nicht den richtigen Leader an der richtigen Stelle hast, dann kommen halt auch Feedbacks, die nicht immer dann tatsächlich, mit denen ich so übereinstimmen würde. So. Und dafür musst du halt noch ein bisschen enger dran sein, um das dann auch wirklich zu durchschauen.
Hat sich eine deiner Meinungen geändert, also personalentscheidungstechnisch, weil du ja sagst, okay, du würdest jetzt noch mal schneller entscheiden, du bist jetzt schon schneller vorangegangen. Es wäre ja eine Bestätigung für dich, wenn du sagst, naja, eigentlich wusste ich es immer von Anfang an und da ändert sich dann auch nicht mehr viel, aber man gibt sich irgendwie selbst noch mal die Zeit.
Also ich habe eigentlich immer ein sehr gutes Bauchgefühl und tief im Innern hat mich mein Bauchgefühl noch nie getrügt. Manchmal hast du aber so ein paar Umstände, die bestimmte Sachen ein bisschen schwerer machen. Ich kann noch ein bisschen mehr auf mein Bauchgefühl dann beim nächsten Mal einfach vertrauen. So, aber ich, also auch da, es war jetzt nicht viel, wir haben jetzt nicht viel ausgetauscht. Und auch, ich habe so ein tolles Team. Also, ich meine, wir ziehen alle an einem Strang. Die Leute sind hochgradig motiviert. Die challengen den Status quo. Die haben überhaupt keine Angst vor Veränderung. Wir müssen ja ständig, wir sind ein Scale-Up. Bei uns ist ständig alles anders. Ja? Du hast es, der Markt ändert sich, wir müssen schnell sein. Obwohl ich eine echt relativ lange Betriebszugehörigkeit bei vielen Leuten habe, denken die mit und gehen, und das beeindruckt mich tatsächlich immer aufs Neue, die gehen den Change mit und hören sich das auch offen an und sind nicht per se, haben wir alle schon mal gemacht, hat nicht funktioniert, sondern die hören sich das an und das macht unglaublich viel Spaß. Und wir haben auch eine echt gute Streitkultur. Also das ist jetzt kein Konsens, sondern wir sitzen auch tatsächlich da und dann wird auch mal hart diskutiert. Und dann gehen wir mal auseinander und sagen, okay, jetzt lassen wir das nochmal eine Stunde sacken und dann kommt es. Und es führt halt echt zu ganz guten Ergebnissen.
Mhm. Du hast gerade von deinen strategischen Hypothesen gesprochen, die du aufgestellt hast und Zeit gebraucht hast, die zu verifizieren für dich selbst, um dir auch da sicher zu sein. Kannst du uns da mitnehmen in ein, zwei Hypothesen, die du so für dich aufgestellt hast, die man jetzt vielleicht nicht sieht, wenn man jetzt einfach in die Online-Shops geht, sondern das sind ja mehr deine Gedanken auch und was dahinter steht.
Also du fängst ja an und jetzt, um bei Parfum Dreams konkret zu bleiben, ist ein Transformationsthema. Scale-up, muss professionalisieren, mehr automatisieren und dann guckst du dir natürlich an und sagst, habe ich jetzt die richtigen Commercial-Hypothesen? Sind wir überhaupt richtig mit dieser Strategie, dass wir jeden Tag attraktive Preise anbieten wollen? Und ist es überhaupt die richtige Strategie zu sagen, wir machen jetzt Schönheit erreichbar, ja? Beauty accessible machen, ist das richtig? Und ist der Plan, auf welche Kundengruppen wir uns jetzt konzentrieren wollen, ist der richtig? Müssen wir vielleicht ein anderes, auf andere Kundensegmente gehen, oder? Also bei uns, wir haben da zwei dedizierte Kundengruppen, auf die wir gehen. Die musste ich auch erstmal validieren. Dann die Themen.
Was sind die Kundengruppen?
Wir nennen die Key Value Seekers. Das sind halt Leute, die wissen, was sie suchen im Beauty-Bereich, gerade bei den Damen auch. Und die dann einfach ein gutes Einkaufserlebnis haben wollen, aber für die Preis ein Thema ist. Und dann hast du natürlich auch bestimmte Männergruppen. Also wir sind für Männer, gerade bei Parfum Dreams, sind Männer auch eine relevante Zielgruppe. So, und dann guckst du dir natürlich an diesen ganzen Aktivierungsteil. Also wo sollen die Kunden herkommen? Wie viel willst du ausgeben in den Marketinghebeln? Wie möchtest du die Budgets langfristig shiften? Wie ist der Ansatz zu Loyalty ein Thema? Der ganze Tech-Bereich. Wo möchten wir da stehen? Was brauchen wir dafür? Wie sieht das Tech-Stack aus? Wie muss es langfristig sein? Dann die ganze Assortment-Strategie. Haben wir überhaupt das richtige Assortment? Wie sind die Wachstumsfelder da geplant? Müssen wir unser Assortment erweitern? Müssen wir es schmälern? Wie schnell dreht es sich? Was bedeutet das für unser Networking Capital? Müssen wir Bereiche auslisten, weil es nicht effizient ist? Auch das ist ja ein Thema. Nicht das breiteste Sortiment ist toll. Du hast Lagerkapazitäten, die da überall blockiert werden. Ganz ehrlich, was sich nicht dreht, wird halt, müsste dich von trennen, wird ausgelistet, ja. Haben wir massiv gemacht, ja. Wir haben also uns auch deutlich fokussiert im Sortiment, aber trotzdem musst du dich immer fragen, auf welche Bereiche in der Beauty willst du dich konzentrieren? Gibt es Zusatzbereiche, auf die du gehen willst? Und es war echt, wir haben fast 3 Monate Strategie auch gemacht, intensiv. Und das war aber auch richtig so, weil wir einen Plan haben, den wir jetzt konsequent verfolgen. Und der ist auch zugeschnitten auf Parfum Dreams. Das ist jetzt nicht irgendwas, was Douglas macht oder Niche, sondern das ist dediziert Parfum Dreams.
Und hat sich die Zielgruppe zum Beispiel verändert?
Für uns die Kundengruppe?
Ja, also nachdem du dir das jetzt nochmal genau angeschaut hast, also oder auch wenn es nur eine kleine Verschiebung war, aber welche war es?
Naja, wir haben jetzt schon genau zielgerichtet auf dieses Kundensegment und damit kannst du aber auch in der Art und Weise, wie du Marketing machst, bist du halt schärfer, weil du darauf zuschneidest, auch in deinem Tone of Voice und der Bildsprache.
Hast du ein Beispiel?
Die Kundin von Niche Beauty ist halt eine ganz andere. Du brauchst eine komplett andere Tone of Voice bei Parfum Dreams und du brauchst eine komplett andere Bildsprache dafür. Also die Kunden von Parfum Dreams würden überhaupt nicht kaufen bei uns, wenn ich da jetzt so eine Seite hätte wie bei Niche Beauty mit denen. Ja. Das würde die überhaupt nicht interessieren. Da habe ich Abbruchraten im Shop, wenn das jetzt die Banner so aussehen würden.
Habt ihr für die beiden Plattformen zusammengelegte Abteilungen in manchen Bereichen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ja, wir nutzen Synergien da, wo es passt. Also wir sind jetzt zwei komplett unterschiedliche Unternehmen, aber das People-Team ist ein und dasselbe. Die machen, die optimieren für beides. Auch unser Finance-Team macht das für beides. Aber der Einkauf ist komplett getrennt, Marketing ist komplett getrennt. Das
wäre nämlich auch die Frage mit Marketing, weil du gerade gesagt hast, so diese Kundenansprache muss eine andere sein, wo ich glaube ich auch 100% mitgehen würde. Ich stelle mir es aber schwierig vor für die Person, die am Tag an beides denken muss, wenn sie in beiden Welten unterwegs sein muss.
Also deswegen haben wir den Weg auch nicht, den sind wir nicht gegangen. Da würde ich auch Stand heute komplett von absehen.
Ja.
Und haben wir überhaupt nicht geplant, dass wir das zusammenführen. Technik könntest du überlegen, dass du irgendwann mal sagst, du hast einen Tech-Stack und auch da gehen wir erste Schritte. Auch das, wir sind ja komplett unterschiedlich. Wir laufen auf komplett unterschiedlichen Shop-Systemen. Es ist alles anders, aber da kannst du natürlich auch eines Tages mal mehr Synergien leben dazwischen.
Du hast Entscheidungen getroffen, zum Beispiel auch, was euer Sortiment angeht und auch, was People angeht. Denkst du, es wird dir schwerer fallen, wenn du jetzt noch 5 Jahre bei Parfum Dreams und Niche Beauty bist, diese Entscheidungen zu treffen, weil du einfach immer mehr Informationen dann bekommst? Manchmal fällt es einem ja einfacher, am Anfang eine Entscheidung zu treffen, und dann ist ja auch so ein CEO-Wechsel oder prinzipiell auch auf anderen Positionen ist super gut, so einen Wechsel zu haben, weil Entscheidungen schneller getroffen werden. Denkst du, du wirst bist in Entscheidungen immer gleich schnell und wirst auch gleich schnell in deinen Entscheidungen jetzt in deiner Rolle bleiben, oder denkst du, die werden langsamer automatisch?
Ich entscheide schnell. Und ich brauche auch nicht 360 Grad irgendwie Zahlen und muss das 80-fach validieren. Da verliere ich mir viel zu viel Zeit. Also das ist dann vielleicht in bestimmten Konzernstrukturen macht man das so, aber nicht bei mir, da wäre ich pleite. Wir müssen schnell sein und fail fast. Also ich ramme Flock rein, dann legen wir los. Und wenn wir merken, das ist nicht das Richtige, dann fail fast, dann wird halt Kurs korrektet. Natürlich hast du bestimmte Sachen, wenn du nicht betriebsblind bist, wenn du neu bist irgendwo und frisch raufguckst, siehst du halt bestimmte Dinge, die fallen dir dann nach einer Weile irgendwann nicht mehr so da auf. Das ist wie wenn du eine neue Wohnung ziehst und sagst ja immer, die Leuchten, die du nicht in der ersten Woche reingemacht hast, die machst du ein Jahr nicht rein. Das ist ein bisschen übertrieben gesagt, ja?
Ich glaube, es ist nicht übertrieben.
Aber das ist so. Aber dafür bin ich CEO, weil ich muss jeden Tag Entscheidungen treffen zum Wohl des Unternehmens, und die sind nicht zum Wohl des Einzelnen oder der Einzelnen oder einer Abteilung, und es sind oftmals auch echt harte Entscheidungen, gerade im Markt wie diesem. Ich meine, wir haben Inflation, Kostendruck steigt, also das muss ja alles passen, ja, wir müssen immer mehr mit weniger machen und das hat bestimmte Konsequenzen. Und dafür bin ich CEO, dass ich das aushalten muss. Und ich habe in meinem Leben wirklich schon so viele, als Beispiel jetzt Cost-Cutting-Runden gemacht. Jetzt habe ich lange genug im Private-Equity-Umfeld gearbeitet. Und da bist du als CEO, würde ich mal sagen, 3 bis 4 Jahre. Und dann bist du sowieso auch dann für die nächste Phase nicht mehr der oder die Richtige. Und meine Einstellung ist immer die: Ich komme, um auch irgendwann zu gehen. Also so lange, wie ich einen Impact generieren kann und einen Mehrwert generiere und Spaß an der Aufgabe habe, mache ich das total gerne. Aber es gibt tatsächlich Situationen, wo dann irgendwann jemand anders besser geeignet ist. Und dann finde ich nichts schlimmer, als wenn man sich dann so festsitzt. Das bin ich als Typ überhaupt nicht. Sondern dann muss man Platz frei machen für was danach kommt, was dann in der Phase besser passt. Und das hast du nicht umsonst. Bleiben CEOs in der Regel nicht 20 Jahre. So, das sind dann Ausnahmeerscheinungen. Ich würde jetzt von mir behaupten, ich bin sehr wandelbar und bin offen für Change und verändere auch und challenge den Status quo regelmäßig. Aber wer weiß, was in 5 Jahren sind, wenn es alles top automatisiert läuft, und dann kommt vielleicht wieder eine andere Phase und da muss dann jemand kommen, der das besser kann als ich. Aber kommt Zeit, kommt Rat.
Wir sind ja gerade am Anfang von 2026. Du hast gerade schon ein paar Mal angesprochen, natürlich, und ich glaube, alle, die auch zuhören, befinden sich in der gleichen Lage, dass die E-Commerce-Welt keine einfache war in den letzten Jahren. Du bist ganz tief in dem Thema drin. Glaubst du, wir haben so einen Zenit erreicht? Wie blickst du jetzt auch vor allem so auf die nächsten 12 Monate? Wird das besser? Sagst du, oh, es wird nochmal schlechter? Haben wir einen Gleichstand? So, was wäre deine Hypothese in dem Fall?
Also generell, wenn man auf den E-Commerce guckt, muss der E-Commerce ja noch massiv wachsen, weil wir die Penetration noch gar nicht 50-50 überall haben. So zwischen E-Commerce und Online-Deutschland sind wir immer noch nicht so doll, ne? Also da ist viel Luft nach oben. Und wenn du immer sagst, im Schnitt sind die Prognosen, waren die immer bei 10%. Jetzt wissen wir beide
von Jahr zu Jahr.
Die CAGR so mit ein paar Ausreißern. So, aber es ist tatsächlich ein schwieriger Markt, und die Unternehmen, die ihre Hausaufgaben nicht machen und nicht die richtigen Produkte zum richtigen Preis jetzt, wenn wir jetzt im E-Commerce anbieten, die haben keine Daseinsberechtigung mehr, weil der Wettbewerb ist stark, die Konsumenten vergleichen mehr, sind more educated, das Geld sitzt den Leuten momentan nicht locker, zumindest in Deutschland nicht. Wir haben andere Länder in dieser Welt, die besser laufen.
Du hast ja einen guten Vergleich. Mhm. Was würdest du sagen, jetzt vielleicht auch gerade so von Niche Beauty ist vielleicht auch nochmal die gute Plattform, um das zu beurteilen, weil dort ja erstmal, ich spende da ja mal ein bisschen mehr. Was würdest du sagen, was sind so die Länder, die nach oben ausreißen?
Ja, das ist total interessant, weil es ein bisschen unterschiedliche Dynamiken sind. Aber tatsächlich Deutschland, Frankreich, Niederlande ist kein leichtes Umfeld momentan. Und dann hast du die Länder Central Eastern Europe, die tatsächlich ganz gut wachsen. Dann hast du irgendwie die MENA, also ja, MENA, Nordafrika, die was gut läuft. Du hast Middle East, was läuft. USA lief Bombe, bis Herr Trump irgendwie kam mit den dämlichen Zöllen. Das tut echt weh. So, und dann hast du immer so ein paar kleine Highlights. Spanien wächst auch irgendwie gerade jetzt in unserer Branche wieder, gar nicht so schlecht. UK ist bei mir auch immer noch so ein Land, wo ich Potenzial sehe. Und so hast du die Unterschiede. Aber solange natürlich die großen Märkte, jetzt Deutschland, Frankreich, so ein bisschen schwierige Marktumfelder haben, merkst du das halt. Und da musst du schon viel international kompensieren, um so ein bisschen langsameres Wachstum in den Ländern aufzufangen.
Aber eigentlich ist dein Blick ja gar nicht so negativ dann, wenn du auch auf so viele Märkte guckst. Und also du hast gerade mehr positiv als negatives
genannt. Das Glas ist immer halb voll. Und jetzt muss man auch mal sagen, wir machen ja unsere Hausaufgaben. Wir wachsen und wir wachsen profitabel. Und ich bin da, dass ich mache bei, also wir wachsen nicht auf Däube komm raus, sondern wir wachsen nachhaltig und profitabel. Ich könnte natürlich schneller wachsen, wenn ich jetzt sage, ich nehme jetzt Verluste in Kauf. Ja, mache ich aber nicht so. Deswegen wachse ich langsamer und gesund. Aber ich wachse im Schnitt natürlich deutlich stärker noch als der Markt.
Ja.
So. Und, aber es ist kein leichtes Umfeld. Es ist wirklich harte Arbeit. Es ist, und jeden Tag ist, ich liebe dieses Buch, weißt du, The Hard Thing About Hard Things. Mhm. Also es ist ja jeden Tag irgendein Riesenproblem hast du ja jeden Tag. So. Das liebe ich aber, dafür bin ich ja, also es macht mir total Spaß, so eine Sachen dann auch zu lösen im Team. Ja.
Wir haben zum Abschluss vom Podcast immer drei Fragen. Unser Podcast heißt ja One More Question und wir würden gerne mit One More Hint starten. Und ich glaube, dass du dafür die Expertin bist von dem, was ich jetzt schon so gehört habe und auch wie du heute hier über Themen gesprochen hast. Und du sprichst immer viel über das Thema Veränderung. Und ich merke immer, dass es aber noch ganz viele Leute gibt, die immer sagen, oh, ich mag keine Veränderung. Ich mag halt keine Veränderung. So, du erstellst irgendwas Neues im Team vor. Und dann kommt zurück gar nicht so, ob man das jetzt persönlich gut oder schlecht findet, sondern es ist eine Veränderung und Veränderung ist schlecht. Was würdest du als Tipp auch den Leuten mitgeben, weil ich auch davon überzeugt bin, dass man da echt wenig vorankommt, wenn man sich jeder Veränderung verschließt und nicht nur vorankommt, sondern irgendwann hast du, glaube ich, ein Problem. Hast du irgendwas, wo du auch schon Leute da geknackt bekommen hast, wie man irgendwie so ein bisschen diesen Mindset-Shift hinbekommt. Gar nicht, dass man jetzt, dass die Person dann da steht und sagt, Veränderung total toll. Ja, ich liebe das, wenn die Dinge einfach alle drei Monate anders aussehen. Aber hast du was, wo du, da tue ich mich immer sehr schwer damit, Leute davon überzeugen kann, dass Veränderung wichtig und positiv sein kann?
Also, wenn ich an etwas glaube, dann gelingt es mir in der Regel, da so viel positive Emotionen zu generieren, dass ich mein Umfeld davon begeistern kann. Mhm. Und das schaffe ich, indem ich Geschichten erzähle. Warum machen wir das? Und ich nehme die Kolleginnen mit auf eine Reise und male ein Bild, wo wir hinwollen und warum das gut ist. Und ich versuche immer für alle zu beantworten die Frage, what's in for me? Weil nur wenn du und ich beide wissen, ganz egoistisch, was haben wir denn jetzt davon, wenn wir das machen? Dann sind wir auch in Zeiten, wo es schwieriger ist und nicht so einfach ist, sind wir aber locked in. Ja, wir können uns darauf besinnen und wir wissen, okay, eigentlich habe ich jetzt, ich glaube, ich habe da was davon, auch wenn es jetzt gerade mal schwierig ist. Aber jetzt habe ich seit so vielen Jahren, habe ich wirklich immer diese, ich habe harte Veränderungsthemen in meinen Rollen gehabt. Ja, eigentlich seit irgendwie, seit Ende eBay, fing mit Brands for Friends an, ja, zog sich aber komplett durch. Und mein größtes Learning ist, du kannst viele Leute mitnehmen auf Veränderungen mit einer sehr guten und sehr engen Kommunikation und einer sehr individuellen Ansprache, wo jeder oder jede gerade steht. Weil die Leute sind ja, die haben unterschiedliche Positionen, die haben unterschiedliche Ängste, die haben unterschiedliche Ziele und du musst ein Gespür dafür haben, was wollen die Leute. Und du musst manchmal aber auch einfach hart sein und dann ist es manchmal halt auch friss oder stirb und durch. Aber du kannst nicht alle mitnehmen. Und der Schlüssel ist zu erkennen, wer kann diese Reise jetzt tatsächlich nicht mitgehen. Und dann musst du dir überlegen, wie viel kannst du noch mit People Development, Coaching, Training machen oder musst du jetzt sagen, okay, dann ist jetzt hier halt ein Cut. Und dann musst du aber auch die Entscheidung treffen und sagen, gut, dann trennen wir uns jetzt hier.
Das finde ich gut. Das nehme ich mir mit. Also würdest du sagen, wenn ich weiß, okay, da kommt eine große Veränderung, dann setze ich mich lieber vorher mal ein paar Stunden hin und überlege mir, für wen bedeutet das was? Wen nehme ich wie mit? Wem muss ich auch was sagen, dass er mitkommt? Und wer sind aber auch die Leute, wo ich jetzt schon weiß, den nehme ich wahrscheinlich nicht mit.
Ja, und manchmal erlebst du die Überraschung erst, wenn du es machst, weil manche Leute reagieren ja passive-aggressive. Dann, du kennst die Change Curve. Jeder geht durch die Change Curve. Aber bei manchen dauert die halt eine Minute.
Ja.
Und bei manchen dauert die halt 3 Monate. So. Und das weißt du nicht immer vorher.
Ja.
So. Und manchmal erlebt man dann positive und manchmal erlebt man negative Überraschungen.
Finde ich sehr gut. One more fail. Du hast das Loyalty-Programm schon angesprochen. Mhm. Hast du noch einen anderen Fail, wo du einfach sagst, so, der kommt dir direkt in den Kopf in deinem ersten Jahr bei Niche Beauty und bei Parfum Dreams?
Also das Loyalty-Programm, darüber haben wir gesprochen, ist einer. Ein anderer Fail ist, mit Personalentscheidungen wirklich nicht lange warten, sondern das echt schnell machen. So, und jetzt überlege ich gerade noch, ich mache ja jeden Tag irgendwelche Fehler, ne? Also wir machen alle Fehler jeden Tag, aber jetzt so ein Riesenfail, ja, das ist kein großer Fail. Vielleicht können wir, also generell kann ich noch mehr darauf achten, dass wir in bestimmten Dingen noch härter verhandeln und unsere Marktmacht ein bisschen besser ausnutzen. Wir sind als Team einfach echt nett und wir arbeiten sehr langfristig und partnerschaftlich zusammen. Und das wird manchmal mit Weichheit verwechselt, was es nicht ist. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen bei Parfum Dreams sind mega Verhandler. Die sind sensationell, aber das kann man noch mal ein bisschen auch auf andere Bereiche übertragen. Wenn nicht, das ist aber eigentlich die beiden großen war bei mir jetzt Loyalty und die Personalsachen.
Ja, finde ich aber auch sehr ehrlich, sehr transparent. Und wenn du sagen würdest, und das ist die letzte Frage, one more question, vielleicht ist sie gar nicht so kurz beantwortbar, aber wo siehst du jeweils Parfum Dreams und Niche Beauty in 10 Jahren, wenn deine Hypothesen noch aufgehen?
Total leading natürlich. Nein, also Parfum Dreams ist ein großer europäischer Online-Pure-Player mit natürlich ein paar Ladengeschäften, aber ist jetzt nicht der Riesenfokus. Ne? Wir haben ja auch genügend Türen, aber das ist jetzt nicht unser Riesenwachstumstreiber. Und Parfum Dreams ist tatsächlich der Player, der sich durch Leading Tech und State-of-the-Art Tech auszeichnet. Also you name it, da ist alles drin, ja. KI optimiert bis zum Get No Mega Beauty Beratung, alles tipptopp, europäisch. Und Niche und natürlich unter den Top 4 im Marktanteil.
Ja.
So. Und Niche Beauty ist ein globaler Player, nach wie vor ganz starker Markenmacher, aber es ist eigentlich der einzige relevante globale Markenmacher, den es gibt.
Ich bin ganz begeistert. Ich werde es auf jeden Fall sehr eng verfolgen. Ich habe die beiden Plattformen auch vorher schon immer sehr treu begleitet. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ich habe mir viel von dem Gespräch gehofft und du hast noch mehr erfüllt. Deswegen vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Und ich schaue mir das alles ganz genau an und bin ganz gespannt.
Danke, es hat mega Spaß gemacht mit dir.
Das freut mich. Tschüss.